Schönen guten Abend, verehrte Damen, werte Herren. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Vortrag in der Reihe Bildung, wozu, was, wie. Wir sind jetzt so langsam schon bei der Halbzeit unserer Reihe angelangt, so schnell geht's. Letzte Woche, Sie erinnern sich, haben wir es mit Nachhaltigkeit und Bildung, theoretisch zu tun bekommen. Heute wird es ganz praktisch mit der Nachhaltigkeit. Wir reden nämlich über Literatur. Was gibt es denn Nachhaltigeres als Literatur? Sie bleibt, der Autor geht. Wir haben zu Gast Karl-Heinz Kluge. Karl-Heinz Kluge hat nach einer Lehre, ich glaube, das war was mit Elektrotechniker, ja, hat er studiert, und zwar Germanistik, Philosophie und Geografie. In Berlin an der FU zu recht wilden Zeiten, schätze ich mal. Dein Knöpfchen kannst du so nebenbei hochmachen, den weißen Knopf an deinem Teil, glaube ich, dann wird's. Ist um? Ja, hört man? Nein, oder? Über den Lautsprecher? Dann stimmt was nicht. Darf ich mal gucken? Ausgegangen. Batterie leer, wie immer.
Wenn Sie mögen und kommen bis nach vorne, denke ich, schaffen wir das auch ohne Mikrofon.
Wir brauchen das Mikrofon für die Aufnahme. Deswegen, aber ich tausche mal nebenher, während ich plaudere und du still sein musst, die Batterie. Ein Studium, Germanistik, Philosophie, Geografie. Was macht man um Himmels Willen mit sowas? Ich kenne mich aus, man fährt Taxi zum Beispiel, oder? Ich bin zum Beispiel Taxi gefahren. Ja. Und irgendwann, das sollte gehen.
Danke.
Irgendwann, wenn man nicht Unternehmensberater wird oder in der Werbung landet oder sonst was, fängt man womöglich an zu schreiben und wird Autor. Karl-Heinz Klug ist Schriftsteller und wird uns aus der Sicht des Schriftstellers etwas über Literatur sagen. Und er hat Literatur und Bildung, literarische Bildung sich zum Thema gewählt und dahinter gesetzt, Fundament oder Kiesgrube.
Ganz genau.
Mal schauen, wo wir am Ende stehen. Viel Vergnügen.
Dankeschön. Monsieur, wie wird man zum Dichter, ruft ein Junge in einem Saal voller Menschen. Augenblickliches Gelächter bricht aus. Die Frage klingt wie eine Fanfare, die man auch nur in der Schweiz fragen könnte. Amüsieren sich ein paar Anwesende. Das hat man doch einfach zu wissen. Aber dass beispielsweise 41 Reiseminuten Macht darüber haben könnten, es ist noch nichts geschehen. Nichts. Nur ein Schatten füllt plötzlich die ganze Abteiltür, ein Schatten, der aus dem Innern des Zuges selbst heraufgestiegen. Ich sah niemanden fortgehen, niemanden näher kommen. Ich sah den Schatten, verdunkelt, beide weißen Seiten des Buchs in meinen Händen, denn sie waren wirklich weiß und ich habe überhaupt nicht gelesen. Ich befinde mich zwischen einer zu Ende gegangenen und einer neu angefangenen Erzählung. Der Zug hält im Hauptbahnhof Zürich und wird gleich weiterfahren. Jetzt endlich kommt die Gotthardstrecke. Nur noch 41 Minuten, aber dieser Schatten auf einmal, noch frei, sagt die zurückgehaltene Stimme eines Mannes. Er hat sich schon mit lautloser Entschlossenheit am Fenster, mir am entferntesten gegenüber hingesetzt. Ich habe nichts gesagt. Nicht, weil das Abteil sichtbar leer ist, sondern weil ich dieses Gesicht aufgeschaut habe, von dem der Schatten herkommen muss. Diese Augen in den Beinen über mich niedergebeugten Gesicht. Es ist Wasser im Abteil. Grünlich dunkelndes, in den Tiefen von fern erleuchtetes Wasser. Ich weiß nicht, ob der Zug schon abgefahren ist. Gertrud Leudenegger, gleich hinter Gotthard beginnt der Mailänder Dom. Damit, meine lieben Damen und Herren, lieber Volker, wir duzen uns, begrüße ich Sie alle ganz herzlich zu Literarische Bildung, Kiesgrube oder Fundament. Meine Damen und Herren, würden hier an 5 Abenden ebenso viele Schriftstellerinnen und Schriftsteller jeweils über das Thema literarische Bildung sprechen, sie würden mit großer Sicherheit 5 verschiedene Ansätze hören. Ich spreche von Ansätzen, von Definitionen, doch wie, bitteschön, sollte eine solche Definition literarische Bildung überhaupt lauten? Was sollte sie umfassen? Etwa eine Art Basislektüre, also was man zum Beispiel an großer Literatur, an Romanen gelesen haben muss. Tageszeitungen wie die FAZ oder die Süddeutsche verschleudern ja in schlecht gemachten Ausgaben für billiges Geld solche Reihen und Ausgaben. Sie müssen dann gar nicht mehr selbst suchen, ausprobieren, abwägen, sondern bekommen fertige Lektürekost wie ein Tiefkühlgericht. Oder wäre es besser, sich mit Epochen der Literatur zu beschäftigen? Klassik, Romantik, frühe Moderne, Dadaismus? Und dann? Als Schriftsteller lese ich immer noch viel, entdecke Neues, Altbekanntes, Wichtiges, Abseitiges vor allem. Die Idee unseres heutigen Abends, Sie ahnen es schon, wird anders laufen. Ich lese nicht nur viel, sondern schreibe selbst, arbeite bei einer zweisprachigen Literaturzeitschrift in Straßburg und pflege in Zeiten elektronischer Kommunikation Briefwechsel mit den ältesten Kollegen um die 80 von Hand, mit anderen per einer alten Schreibmaschine, ansonsten wie gehabt Mails. Diese Brieffreundschaft mit Autoren, was ja verstaubt und altertümlich wirkt, ich zitiere Michel Houellebecq, vielleicht kennen Sie den Film Elementarteilchen. Er schreibt im Februar 2009 an Bernard-Henri Lévy, einen großen Philosophen Frankreichs, Zitat: Schopenhauer schreibt erstaunt, dass es relativ schwierig sei, in Briefen zu lügen. Und auch ich schreibe jetzt erstaunt, der Briefwechsel hat etwas, das einen zur Wahrheit, zur Präsenz zwingt. Zitat Ende. Was meinen Sie? Lügt oder schwindelt es sich im E-Mail einfacher? Verpflichten Briefe per se zur Wahrheit? Wohl kaum. Und was bitte werden Sie sich hoffentlich inzwischen fragen, hat es mit dieser Überschrift auf sich? Literarische Bildung, Kiesgrube oder Fundament? Hilft es mir bei diesem Thema, dass ich beruflich als Schriftsteller arbeite, sozusagen nebenbei zaubern kann? Ziemlich viele Fragen für einen Auftakt. Als ich dieses Thema formulierte, dachte ich, auch Schriftsteller brauchen ein Fundament. Keine Zweifel. Etwas, das auf Dauer fest steht, ähnlich wie ein Betonsockel. Also Zement, Sand, Wasser, Kies, aber die richtige Mischung bitte. Doch beim Schürfen im Kies, in der Grube, im Baggersee, rutscht in der Realität der Kies nach, immer wieder. Es bleibt ein schier unerschöpflicher Vorrat. Und schon sind wir mit unserer Analogie in der Literatur. Als Schriftsteller lesen Sie in der Regel viel und fast ständig. So viel Kies, also Lektüre, können Sie gar nie in den eigenen Erzählungen und Romanen verarbeiten, auch nicht in Gedichten. Und dennoch graben bzw. schreiben Sie weiter, tiefer, ein Leben lang. Material rutscht nach, ständig. Sisyphos grüßt, würde ich sagen. Vergebliche Arbeit? Wir werden es sehen. Kommen wir zum Ablauf des heutigen Abends, des Vortrags. Ich habe mir erlaubt, das Thema Bildung, wozu, was, wie, umzudrehen und werde Ihnen zuerst anhand meiner eigenen Biografie erzählen, wie ich zu ersten literarischen Bildungserlebnissen kam. Das ist das Wie oder, wenn Sie wollen, der Auslöser für literarische Bildung und es lief bei mir ziemlich anders, als Sie vielleicht vermuten. Danach sprechen wir über das, was ich und zu welchem Zweck gelesen habe, um selbst ins Schreiben, in den Schreibakt hineinzukommen, aber nur in Ausschnitten. Das ist das Was bzw. der Antrieb für mich, um literarisch arbeiten oder überhaupt weiterarbeiten zu können. Denn Sie können sich vorstellen, es gibt Krisen, wo Sie tagelang oder wochenlang mal überhaupt nicht zu Papier kriegen, nicht mal einen Brief. Schließlich im dritten Teil die spannende Frage, und da würde ich Sie einladen, im Anschluss wirklich Ihre Meinung kundzutun, zu äußern, zu fragen, wozu literarische Bildung? Genauer, wozu brauche ich sie und wozu könnten Sie dieselbe benötigen? Für Bert Brecht zum Beispiel wäre ein Gedicht und ein Brot gleichwertig. Nur würde er schlussfolgern, zuerst kommt das Fressen, dann die Moral, respektive Literatur. An dieser Stelle formuliere ich genauer, erst wenn Sie lesen und vielleicht nebenbei auf den Rand zu schreiben beginnen oder mit anderen Freunden, Bekannten über Literatur sprechen, diskutieren, streiten, realisiert sich Ihr Leseerlebnis wirklich. Es wird quasi öffentlich oder zumindest halböffentlich. Literatur ist meiner Meinung nach nach außen gerichtet, nicht stumm und nach innen. Wenn Sie an Franz Kafka denken, der wollte, dass viele seiner Texte kurz vor seinem Lebensende vernichtet wurden, hätten wir Max Brod nicht gehabt, der dann quasi im Nachhinein publiziert hat, wäre sehr, sehr vieles verloren gegangen. Also Kafka war auch der Idee, er war wenig überzeugt von dem, Literatur nach außen zu tragen, sondern hat wirklich mit sich selbst oft kommuniziert in seinen Texten. Sie finden im Brief, im Gespräch, Gemeinsames oder Auseinandersetzung über den gelesenen Roman. Im Idealfall missfällt Ihnen bei der Lektüre einiges und Sie beginnen, noch unsicher, Randnotizen anzufertigen. Warum hier? Ein Fragezeichen, Ausrufezeichen, sehr gut oder verstehe ich nicht, so lese ich zumindest. Ihnen fehlt vielleicht noch etwas im Text oder Sie haben bemerkt, ich habe fast Ähnliches erlebt, aber ganz anders wahrgenommen. Sie beginnen mit dem Text zu arbeiten, zu sprechen. In der Literatur gibt es dafür den Begriff inverse Arbeit. Das, was hineingesteckt worden ist durch die Arbeit des Schreibens, muss wieder herausgelöst werden in einem anderen Prozess, aber es ist gleichberechtigt. Erst indem Sie lesen, beleben Sie Literatur, holen Sie an die Oberfläche, ins Leben. Das klingt reichlich banal, ist es aber beileibe nicht. Zu diesem Thema letzter Satz, die Unterteilung für Autoren läuft natürlich so in Nummern oder hintereinander nicht, da ist oft vieles kreuz und quer. Man liest ein neues Stück von einem Freund und bemerkt, ich könnte mein eigenes ganz anders bauen oder ich mache es ganz auf die Seite. Aber ich denke, wir brauchen einen Anfang und deswegen fangen wir jetzt hier an. Ich komme zum ersten Punkt und möchte Ihnen über das Wie oder den Auslöser des Schreibens zwei Passagen vorlesen aus eigenen Texten. Das ist relativ neu, von 2009. Isolierstation. Das Schreiben begann für mich früh im Sommer 1957 und es hing mit einem einzigen Buch zusammen. Ein Cousin, viel älter als ich, der in der Schweiz Tennisspieler werden wollte, machte auf dem Weg dorthin bei uns Station. Ich muss dazu sagen, ich wohne in Offenburg. Unvergesslich für mich war am Abend die fremde Tasche im Flur, darin zwei Rackets aus Holz, Spannrahmen sowie Schuhe aus Segeltuch. Und es gab Bälle, teils rötlich gefärbt vom Ziegelmehl. Was hätte der Ältere, den ich kaum kannte, mit mir reden sollen? Aber jener zog sich achtbar aus der Affäre, schenkte dem Kleinen zum Abschied ein Buch. Es war mein erstes Buch überhaupt und hieß Prinz Eisenherz. Dass ein paar Seiten fehlten, störte damals nicht. Als Kind war ich oft krank, hatte so ziemlich alles an seltsamen Krankheiten und in jedem Herbst musste ich wieder einmal ins Spital. Masern galten seinerzeit als ansteckend. Ich lag allein in einem Zimmer der Isolierstation. Manchmal kam meine Mutter zu Besuch, stand hinter einer Glasscheibe, winkte schüchtern. Ich drehte mich weg, sie sollte meine Tränen nicht sehen. Es gab auf der Station eine wunderbare Schwester mit Häubchen und vorgebundener Schürze. Ihre Bluse hatte feine, dunkelblaue Streifen, wie später die Hilfslinien im Schulheft. Vielleicht gab es sogar eine Kammer der Station, einen Wäschekorb, darin alte, ausgediente Kinderbücher und Fibeln. Doch die schöne Schwester kam stets ohne Bücher herein. Vielleicht las sie mir einmal sogar aus meinem Buch, dem Prinz Eisenherz, vor. Sie, die ich mir von heute aus schön schreibe, sie lächelte manchmal und streichelte mir dabei übers Haar. Ganze Vormittage lang lag ich da, mein Buch aufgeblättert und versuchte zu den Bildern von Hal Foster das zu finden, was in den Wörtern und Sätzen steckte. Die Einsamkeit eines Buchs, das gelesen werden muss, um erlöst zu werden. Noch fehlten mir die Worte, aber ich ahnte, dass ich erzählen würde, falls mir jemand zuhörte. Das war für mich kein Problem. In meiner Kühnheit hatte ich mir vorgenommen, der schönen Schwester irgendwann aus dem Ritterbuch vorzulesen. Es gab darin eine Episode, die mich besonders faszinierte. Der junge Prinz wird verfolgt, springt über die Burgmauer tief hinunter in den Wassergraben, versinkt. Seine Verfolger glauben, er habe sich das Genick gebrochen. Als die Luft knapp wird, schneidet der Prinz unter Wasser einen Schilfstängel ab, saugt Luft hindurch, ohne entdeckt zu werden. Mich faszinierte diese Szene so sehr, dass ich sie im Krankenbett liegend nachspielte, mich stillstellte, die Luft anhielt, bis die schöne Schwester hereinstürzte, mich hochriss, worauf ich erlöst atmete. Zum ersten Mal hatte ich die Kraft eines Buchs gespürt und mich davon hineinziehen lassen, es mit eigenem ergänzt. Später in der Schule bekam ich für diese Lektüre einmal Schläge von einem Lehrer. Es war mir eine Ehre, denn ich spürte plötzlich, ich tat Verbotenes und war auf dem richtigen Weg. Zu jener Zeit saß neben mir in der Klasse Robert, ein Freund, der wunderbar zeichnete. Wieder waren es Comics, der Mond, Raketen, Raumfahrer, gefährliche Schlangen spielten damals eine Rolle und natürlich wir selbst. Vielleicht, um mich zu trösten, schob mir Robert während der Stunde seine Blätter zu und ich führte unter der Schulbank sofort die Dialoge, untertitelte, trieb die Handlung voran in unserem Comic. Wir hatten ab sofort den Parallelunterricht erfunden. Leider sind diese Hefte mit den ersten Erzählversuchen verschwunden. Auch der Freund, den ich manchmal samstags im Supermarkt treffe, hat sie nicht mehr, lächelt wenigstens verschwörerisch. An der Stelle breche ich ab. Der Herr Friedrich hat erzählt, dass ich nach Berlin ging und das ist das Falsche. Jetzt eine Passage Jahre später. Ich hatte ganz anfangs ein Vorbild, mit dem ich bis heute im Briefkontakt stehe, weit über 80, 120 Briefe. Der Fantasie ein Echolot. Sie merken, ich komme aus der Technik eigentlich ursprünglich. Der Fantasie ein Echolot, Anmerkungen zu Günter Herbolgers Prosa. Schon aus den 80er Jahren, ein Aufsatz, ein Sammelband. 1. Brikett hatte ich aus Geldmangel in jenem Berliner Winter 1971 für meine Wohnung nicht bestellt, denn ich war weder Schüler, hatte den erhofften Platz in einem Abendgymnasium bekommen. Die leise Furcht vor dem inzwischen ungewohnten Lernen entfachte Rituale. Morgens fuhr ich mit der U-Bahn zur Mensa der Technischen Universität am Ernst-Reuter-Platz und wartete, bis die Schalter für Essenmarken geöffnet wurden. Vor dem Eingang der Mensa, einem Bau aus der Zeit der Großen Koalition, hatten sich schon junge Arbeitslose und ehemalige Studenten versammelt, boten gestohlene Langspielplatten in Klappkisten, indische Westen mit aufgenähten Spiegelscherben und Bücher an. Um meinen Lehrer für Deutsch und Sozialkunde zu beeindrucken, wollte ich mir die gesammelten Schriften von Brecht kaufen. Es war jene legendäre Ausgabe in Aschgrau. Ich stand lange bei einem der Händler, der trotz der Kälte keinen Mantel, sondern lediglich einen dunklen Blazer trug. Auf seiner Brust, unvergessen, das Emblem des Tennisclubs von Stuttgart-Weißenhof. Beim Stöbern in der Kiste fand sich neben neuesten amerikanischen Short Stories und naturkundlichen Bändchen der Kosmos-Reihe auch ein Roman mit weißem Einband, betitelt Die Messe. Ich kaufte das Buch. Der Verfasser hieß Günter Herbolger, selbst für einen ehrgeizigen Abendschüler unbekannt. Die erste Lektüre des Romans verwirrte, war mühsam, als müsste ich ein zweites Mal lesen lernen. Dann begriff ich. Im Text gab es Bruchstellen, Schnitte wie in einem Film. Sie ordneten die Handlungen und Beschreibungen, ausgeführt in einem flackernden Realismus, einander zu. Im entscheidenden Handlungsstrang rekonstruierte der Held des Romans, Hermann Brix, die Biografie seines Vaters, der KZ-Kommandant gewesen war oder Tierarzt in einem polnischen Pferdelazarett. Statt in den Betrieb seines Onkels einzutreten, der Vorhangschienen produzierte, reiste Brix mit gestohlenem Geld nach Stuttgart, Paris und ins Fränkische, trieb sich in Bahnhöfen, Pissoirs und schließlich auf einem Sommerskigelände herum, auf der Suche nach einem Ersatzvater. Nebenbei, dieser Herbolger war für mich eine Zeit lang wenigstens literarisch besehen, eine Art Ersatzvater, jemand, mit dem man direkt kommunizieren konnte und da wurde viel eingefädelt. Mich. Lassen Sie mich kurz die beiden Passagen kommentieren. Ich denke von heute aus, es sind wenigstens drei Antriebsmuster bei dem jungen Mann, bei mir, zu erkennen. Erstens litt ich sehr unter Einsamkeit. Zweitens wollte ich Nachahmung von Geschautem, die Comics. Und drittens gab es eine Neugier, die oft in Verwirrung endete. Die Neugier hat sich, Gottlob, bis heute erhalten. Wirklich schreiben wollte und konnte ich damals noch nicht. Vielleicht spürte ich etwas, aber das bleibt mir unklar. Das änderte sich im Jahr 1984 mit meiner Examensarbeit über Günter Herbolger. Noch ein kleiner Passus aus einem anderen Buch. Dieser Text heißt Aus dem Abseits erzählt, im französischen Marginalité et Narration. Während jener Prüfungen, der Leidensdruck musste enorm gewesen sein, hatte ich begonnen, Gedichte zu schreiben. Davon wusste niemand. Als Herberger, dem ich eine Kopie meiner Abschlussarbeit zugeschickt hatte, mit einem langen Brief A antwortete, traute ich mich, ihm etwa 20 Gedichte, die ich für gut befand, zu schicken. Es kam zu einer mittleren Katastrophe. Von den Gedichten, die er gelesen und kommentiert hatte, hielt lediglich eine Strophe stand. Voller Zorn und Enttäuschung verfasste ich in wenigen Nächten einen Aufsatz, in dem ich von den Bedingungen berichtete, unter denen ich schreiben musste. Erzählte von der Schlosserei Manfred Perschau in Kreuzberg, in der ich während und nach dem Studium schaffte, erzählte von meinen seltsamen Freunden, den hohlen Ritualen der Universität. Zudem erwartete meine Frau ein Kind. Der Aufsatz, als wütende Abrechnung mit den sogenannten Schreibtischdichtern gedacht, schickte ich ohne Kommentar an Günter Herberger. Der formulierte eine Überschrift, denn jene hatte ich vor Wut glatt vergessen. Und er gab das Manuskript in die Redaktion der Zeitschrift Kürbiskern, wo es 1985 erschien. Ich hatte ungewollt eine erste Veröffentlichung, ein Honorar und die Gewissheit, dass ich nie mehr Gedichte schreiben würde. Was mir allerdings fehlte, war eine präzise Vorstellung, mit welchen erzählerischen Mitteln sich meine Themen zukünftig ausloten ließen. Bis dahin hatte ich es mit Christopher Isherwood gehalten, der seinen Erzähler im Roman Goodbye to Berlin, der Film heißt Cabaret, kennen Sie sicher, gleich zu Beginn sagen lässt, Zitat, ich in einer Kamera mit offenem Verschluss. Nehme nur auf, registriere, denke nichts. Registriere den Mann, der sich am Fenster gegenüber rasiert und die Frau im Kimono, die ihr Haar wäscht. Eines Tages werde ich all diese Bilder entwickelt, sorgfältig kopiert und fixiert haben. Das war für mich damals eine Nagelprobe, eine Katastrophe und Erweckung zugleich. 1998 erschien mein erster Roman Die Heimkehr der Jäger. Dort wird von Versuchen zum Kriegswetter berichtet, vom Reichsamt für Wetterdienst. Das war das Institut für Geographie, war früher das Reichsamt für Wetterdienst, da kannte ich mich sehr gut aus. Es ging dort um den Missbrauch technischer Errungenschaften im Faschismus, unter anderem einen Strahlenkranz, Blitzableiter für Bergsteiger. Nach 16 Jahren West-Berlin ging ich zurück nach Offenburg, wo ich geboren wurde. Lief Marathon mit sicher 15 Kilo weniger als heute. Das hatte ich mir auch von meinem damaligen Vorbild abgeschaut. Ich schrieb nachts, trainierte und spürte, dass ich, und das wird jetzt wichtig, für das eigene Schreiben und Lesen eine Leitplanke, eine Orientierung, eine Richtlinie brauchte. Etwas, was mich in der Spur hielt und bis heute hält. Ich bewege mich gerne draußen, in großen Städten, zu jeder Witterung. Auf Wanderungen allein im Schwarzwald, in den Vogesen auch nachts. Im Rucksack ein Notizbuch, kein Diktiergerät. Für regelmäßige Marathonläufe fehlte mir einfach der Trainingsfleiß. Und siehe da, während ich heute laufe, den Blick absichtslos in die Landschaft schweifen lasse, rauscht der Kies, also die Bilder, die Formulierungen, die Halbsätze durch den Kopf. Sozusagen eine Art Écriture-Automatik, ein scheinbar automatisches Schreiben. Später am Tisch, in einer Beiz, in einer Wirtschaft oder zu Hause muss nachnotiert, geprüft und notfalls aussortiert werden. Nicht alles, was leicht herauskommt, ist wirklich gut. Ich komme zum Punkt B. Was bringt mich zum Schreiben, beziehungsweise was hält mich am Schreiben, was zugleich für mich auch literarische Bildung bedeutet? Es gab unter Aristoteles die Schule der Peripathetiker. Vorträge und Dispute wurden dort in einem Wandelgang, nicht sehr lang, ich denke die Kurzstrecke 50 Meter etwa, in einem Wandelgang, Peripathos heißt der Wandelgang, ich bin kein Altsprachler, gehalten. Denken und Verstehen im Gehen. Nicht wie wir das heute machen, indem wir alle sitzen, sondern man bewegt sich, während man spricht, denkt, formuliert. Keine einsamen Sitzriesen. Gebeugt über Papier und Schreibtisch, wie später die Klosterbrüder oder noch später die Schriftsteller. Die Lehre der Peripatetiker begriff ich irgendwann für mich als naturalistische Wendung. Beim Laufen, Wandern, Flanieren durch die Metropolen auch sehr gerne, nehme ich vieles auf, notiere im Vorbeigehen. Ausformuliert wird zu Hause. An dieser Stelle möchte ich Ihnen einige Beispiele als Anreiz, als Möglichkeiten, darüber sollten wir nachher auch reden, geben, damit Sie nachvollziehen können, wie einzelne Texte, die zeitlich sehr weit auseinander liegen, dennoch miteinander korrespondieren, sich vernetzen können, in eine Reihe gehören, wie literarische Bildung laufen könnte. Ich werde mal kurz etwas zum Inhalt sagen und danach weiterfahren. Punkt 1. Am Anfang steht für mich in der Reihe Bewegung im Raum Georg Büchner, es gibt sicher Dichter, die davor stehen. Für mich Georg Büchner und sein Fragment Lenz, kennen Sie vielleicht, erzählt mir die Wanderung bei Lenz, der schwermütige Dichter Jakob Michael Reinhold Lenz, der im Januar 1778 vom badischen Emdingen ins elsässische Waldersbach wanderte, um dort von dem Pfarrer, Pädagogen und Menschenfreund Frédéric Oberlin oder Oberlin, sagen die Franzosen, Hilfe zu bekommen, was in der Realität scheiterte, im literarischen Text bei Georg Büchner auch. Ich lese Ihnen den Anfang. Den 20. ging Lenz durchs Gebirg. Die Gipfel und hohen Bergflächen im Schnee, die Täler hinunter graues Gestein, grüne Flächen, Felsen und Tannen. Es war nasskalt, das Wasser rieselte die Felsen hinunter und sprang über den Weg. Die Äste der Tannen hingen schwer herab in der feuchten Luft. Am Himmel zogen graue Wolken, aber alles so dicht. Und dann dampfte der Nebel herauf und strich schwer und feucht durchs Gesträuch, so träg, so plump. Er ging gleichgültig weiter, es lag ihm nichts am Weg, bald auf, bald abwärts. Müdigkeit spürte er keine, nur war es ihm manchmal unangenehm, dass er nicht auf dem Kopf gehen konnte. Anfangs drängte es ihn in die Brust, wenn das Gestein so wegsprang, der graue Wald sich unter ihm schüttelte und der Nebel die Formen bald verschlang, bald die gewaltigen Glieder halb enthüllte. Es drängte in ihm, er suchte nach etwas, wie nach verlorenen Träumen, aber er fand nichts. Es war ihm alles so klein, so nah, so nass, er hätte die Erde hinter den Ofen setzen mögen. Er begriff nicht, dass er so viel Zeit braucht, um einen Abhang hinunterzuklimmen, einen fernen Punkt zu erreichen. Er meinte, er müsse alles mit ein paar Schritten ausmessen können. Nur manchmal, wenn der Sturm das Gewölk in die Täler warf und es den Wald heraufdampft und die Stimmen an den Felsen wach wurden, bald wie fernverhallende Donner, dann gewaltig heranbrausten in Tönen, als wollten sie in ihrem wilden Jubel die Erde besingen und die Wolken wie wilde, wiehernde Rosse heransprengten und der Sonnenschein dazwischen ging, und es kam sein blitzendes Schwert an den Schneeflächen und kam und sein blitzendes Schwert an den Schneeflächen zog, sodass ein helles, blendendes Licht über die Gipfel in die Täler schnitt. Oder wenn der Sturm das Gewölk abwärts trieb und einen lichtblauen See hineinriss und dann der Wind verhallte und tief unten aus den Schluchten, aus den Wipfeln der Tannen wie ein Wiegenlied und Glockengeläut heraufsummte und am tiefen Blau ein loses Rot hinaufklomm und kleine Wölkchen auf silbernen Flügeln durchzogen, und alle Berggipfel scharf und fest, weit über das Land hin glänzten und blitzten, riss es ihm in der Brust. Er stand keuchend, den Leib vorwärts gebeugt, Augen und Mund weit offen. Er meinte, er müsse den Sturm in sich ziehen, alles in sich fassen. Er dehnte sich aus, lag über der Erde, er wühlte sich ins All hinein. Es war eine Lust, die ihm wehtat. Oder er stand still und legte das Haupt ins Moos, schloss die Augen halb, und dann zog es ihn von ihm, die Erde wich unter ihm, wurde klein wie ein wandelnder Stern und tauchte sich in einem brausenden Strom, der seine klare Flut unter ihm zog. Aber es waren nur Augenblicke und dann erhob er sich nüchtern, fest, ruhig, als wäre ein Schattenspiel vorbeigezogen. Er wusste von nichts mehr. Gegen Abend kam er auf die Höhe des Gebirgs, auf das Schneefeld, von wo man wieder hinabstieg in die Ebene nach Westen. Man kann diesen Weg tatsächlich laufen, 3 Tage etwa. Büchner hat es sehr komprimiert und diese, von heute wird man sagen, schizophrene, schizoide Stimmung, dieses Wanken zwischen einer Göttlichkeit und einer völligen Vereinsamung, sehr gut ausgenutzt. Es gab noch keine Psychologie, noch keine Theorien zur Befindlichkeit von Menschen, aber ich finde, es ist sehr gut ausgelotet bei Büchner. Und man kann diesen Weg, also es gibt ein Museum immer noch in Ban de la Roche, Steintal heißt es auf Deutsch, man kann diesen Weg laufen in 3 Tagen. Und da ist es damals 1778 alleine gelaufen, vollkommen alleine. Punkt 2. Wir kommen in die Metropole Paris. Posthum erschien vor einigen Jahren der unvollendete Roman von Ludwig Hohl aus der Tiefsee, Paris 1926. Hohl wurde 1904 in Netztal, Schweiz, geboren, starb 1980 in Genf. Hohl wurde als Schriftsteller zeitlebens verkannt, obwohl er viele Freunde hatte. Dürrenmatt hat ihn besucht beispielsweise. Er war ein früher Aussteiger von heute aus gesehen, Quergänger, er war Alpinist, ein wirklicher Hochalpinist. Und er war Flaneur in Paris, hat lange Zeit in Paris gelebt. Später lebte er 20 Jahre in einer Kellerwohnung ohne Tageslicht. Von der Decke hingen hunderte von Manuskriptseiten, es gibt Fotos darüber. Er hat sich völlig zurückgezogen von allem Literaturbetrieb und hat nur gearbeitet, nur geschrieben. Im Roman Aus der Tiefsee, Paris 1926, wird von einem Häuflein Nachtschwärmer, Hurenböcken und Trunkenbolden erzählt, die weder künstlerisch noch sonst wie auf die Beine kommen, sondern in den Tag leben, während der Erzähler selbst, Ludwig Hohl vermutlich, nachts gewaltige Spaziergänge, eigentlich Märsche, durch ganz Paris absolviert und nach alle 20 Pariser Arrondissements abläuft, dabei Erstaunliches entdeckt und sieht und notiert, festhält. Es gibt schier keine Gangart, die Hohl nicht beschreibt, vom Schreiten, Trotten, Schlendern, Stolpern bis zum Abweichen von der Route, er sagt dazu Zickzackgänge, alles für ihn eine Vorschule des Schreibens. Ich habe lang gesucht, welche Passage ich wähle. Es gab Zeiten, wo er sehr erschöpft war, weil er hat einfach wenig zu essen, hat vermutlich auf dem Festland, muss man sich vorstellen, eine Art Skorbut gehabt, weil er zu wenig zu essen hatte und die Zähne lose waren. Er hatte oft Erkältung. Deswegen lese ich Ihnen eine Passage. Er fährt nachts, er war am Rande von Paris und steigt aber dann in Châtelet ein, in einer Station, die mir schon in die Cité reingeht. Und er sieht, es ist ein paar Tage nach Ostern, er sieht ein Mädchen, eine junge Frau, relativ hübsch angezogen, also keine Prostituierte, keine einfache Arbeiterin, sondern ein relativ hübsch angezogenes Mädchen, aber sie ist völlig übernächtigt und völlig hinüber. Im Zug mühte sie sich, einige Stationen wach zu bleiben und schlief schließlich doch wieder. Sollte ich sie wecken? Ich beschloss es noch nicht zu tun, da von der Porte Clignancourt noch ein Zug in umgekehrte Richtung fahren würde, für den Fall, dass sie wieder aufwachte bis zur Endstation. Und ohne dringenden Grund wollte ich sie nicht erschrecken. Gegen Mitte der Stadt erwachte sie, als die Station Cité vorbei war, stand sie auf, bewegte sich mit viel Anstrengung gegen die Tür. Ich blieb noch sitzen, wieder um nicht auffällig zu werden, und erst als der Zug die Station Châtelet hielt, stieg ich schnell aus, ohne mich besonders nach dem Mädchen umzusehen. So überzeugt war ich, dass auch sie ausstiege. Als ich draußen stand, hatte ich das Gefühl, es folgte seltsam lange und sah mich um. Da stand es noch im Wagen an derselben Stelle und schon wurde abgepfiffen und man schloss die Tür und der Zug rollte fort mit dem Mädchen, das unbeweglich herschaute, mit was für einem Ausdruck des Gesichts. Ich konnte nichts Bestimmtes daraus lesen, ich konnte alles Mögliche daraus lesen, das Schrecklichste vermuten. War es eine junge Frau, die aus Verzweiflung von zu Hause geflohen war, ohne zu wissen wohin, schließlich wieder zurück wollte an Ort und Stelle, doch sie hatte nicht den Mut auszusteigen? Hatte sie bemerkt, dass ich ihr folgte und nur ein kluges Manöver ausgeführt, um mich loszuwerden? Hatte ihre Energie nur noch gereicht, aufzustehen, aber nicht mehr, um auszusteigen? Verrückt war sie nicht, aber noch viel weniger waren ihre Verhältnisse normal. Der unsägliche Ausdruck in diesem Gesicht, ich konnte ihn lange nicht aus meinem Bewusstsein stoßen, sehr leicht schien mir möglich, dass sie etwas Schrecklichem entgegenginge. Aber da stand ich, der Zug vorweg, und auf keine Weise, auch wenn ich Geld gehabt hätte, einige Taxis in Bewegung zu setzen, als durch den größten Zufall konnte ich sie wieder finden. Es gibt sehr viele, sehr drastische Passagen, mit die schönsten, sind aber auch Stillstandspassagen. Er kommt immer wieder auf seinen Exkursionen, auf seinen Wanderungen an die Hall, die es heute so nicht mehr gibt, wo hunderte von Metzgern, Gemüsehändlern, Lebensmittelhändlern, Spezialisten für Meeresfrüchte arbeiten. Und es geht in der Nacht schon los. Und das hat so eine ganz eigene Gesetzmäßigkeit der Zeit. Die sind völlig außer der Zeit. Und er schlendert durch diese Hallen nicht, um was zu bekommen, wie viele Penner, etwas abzubekommen von den Resten, sondern er guckt einfach nur sehr genau, wie ein Kalbskopf abgeschält wird, wie Austern sortiert werden. Er guckt sehr genau, notiert es. Und das ist eigentlich ein Vermächtnis, weil so eine Beschreibung oft fast präziser ist als ein Foto, was man sieht, weil die Fotografie damals noch nicht so entwickelt war wie heute. Er beschreibt sehr genau auch diese Sachen. Es geht ja um die Bewegung im Raum. Und ich springe jetzt ins Jahr 1988. Ich hatte vorhin von Günter Herberger erzählt, ein Brieffreund. Es ist für mich jemand, nicht mehr ein Vorbild heute, aber immer noch bemerkenswert. Der hat nämlich, was wenige Schriftsteller können, beherrscht die Partitur des Schreibens. Er hat sehr viele Hörspiele für den Südwestrundfunk geschrieben. Er hat Filmdrehbücher für Bernhard Wiegi geschrieben, er hat ein ganz, ganz großes Roman-Oeuvre mit sehr vielen Romanen, unter anderem eine Trilogie, einen dreibändigen Roman. Er hat 12 Gedichtbände, glaube ich, geschrieben. Also er beherrscht ein Essayband, Das Lagern des Feuers. Er beherrscht sehr viel, während andere sehr, sehr früh spezialisiert sind als Gedichtschreiber, als Lyriker, als Romanautor, als Prosaleute, Hörspielleute. Aber er beherrscht wirklich viel im Handwerk. Er hat 1988, deswegen möchte ich das vorstellen, angefangen zu trainieren, Stadtmarathons gelaufen, Doppelmarathons, Davos unter anderem, also Extremstrecken, auch Spartathlon, ich glaube 3 Tage, und hat angefangen darüber zu schreiben. Und es gab eigentlich kein Vorbild für diese Art Schreibe, sozusagen eine Prosa, also einen Erzähltext zu schreiben, aber mit einer Innenschau auf den eigenen Kosmos im Körper. Er hat während dem Lauf natürlich, das werden Sie wissen, wenn Sie Langstrecke mal probiert haben, irgendwann läuft man selbst, es läuft und der Kopf wird relativ frei und es kommen Ihnen Sachen ein, die Wochen zurückliegen. Sie haben oftmals Lösungen parat oder Ideen während dem Laufen und ihm geht es eben auch so. Aber ich lese den Anfang. Das Buch heißt Lauf und Wahn. Ich finde das ein sehr bezeichnender Titel. Training 1, also wie er zum Laufen kommt, gerade eine Seite. Immer nach den Sommerferien endete das Laufen. Dieses Mal jedoch fand sich ein Ausweg. Direkt ab Haustür durch die Seite. Achso, stopp. Er wohnte damals in München, kommt aus dem Allgäu eigentlich ursprünglich, hat in Paris lange gelebt, in München, wohnt jetzt wieder in Berlin. Also München. Immer nach den Sommerferien endete das Laufen. Dieses Mal jedoch fand sich ein Ausweg direkt ab Haustür durch Seitensträßchen Richtung Olympiagelände mit seinen Schuttbergen oder die hochmütigen Hauptstraßen hinunter und dann in den englischen Friedhof. Eigentlich der englische Garten, dessen große Schleife 13 Kilometer beträgt, das heißt, zweimal gewagt sind mit Zu- und Abgang 30 Kilometer möglich. Im Winter steht in denselben Schuhen aus einem Ausverkaufskorb, schwarzfarben mit roten Bändeln oder bei Regen und Schnee unvergesslich frühmorgens der Anfang einer Schrittmelodie. Sie zog sich einseitig in die Oberschenkel und verharrte dort wochenweise als Muskelkater. Daheim, im Allgäu, störrischer Matsch, Gestöber von vorn, die Strecke versunken in knöcheltiefem Eismorast. Erst nach einer Stunde ran unter Anorak, Pullover, Strumpfhose ein wenig Schweiß. Die Kälteempfindlichkeit nahm zu, schrie in den Fasern bis hinauf in die Schultern, wo sich neben Schreibödemen neue Knoten bildeten. Aus den Ställen, das Geklirr von Ketten, Milchkannen schlugen gegeneinander, ein Hofhund bellte und trollte sich, verweist wir beide doch unser Gewiss. Nach Weihnachten die Zeitungsnotiz gelesen, dass es im Frühjahr bei uns in der Stadt, also in München, den ersten internationalen Marathonlauf gebe. Ab und zu setzte ich aus oder trabte nur 10 Kilometer, entgeistert von Wein und Rauch der Nacht davor. Auf der Himmelsleiter, einem beinahe senkrechten Steig mit teppischen Querbalken gegen Regenwasser, pfeifender Atem, schwärzliche Kreise, die selbst Röntgenstrahlung verschluckt hätten, doch hinauf Erholung für Sehnen und Bänder. In der Ferne schienen sich höhnisch Hochhäuser zu verneigen. Im Frühjahr die schlimmste Konsequenz des unablässigen Trainings, müder Kopf, müder Körper. Auf dem Schreibtisch lagen Druckfahnen des zweiten Mittelstücks der Thuja-Trilogie. Das ist eine große Romantrilogie gewesen, die ich nie und nimmer verlassen wollte. Dazu eine Bemerkung. Es gibt ganz, ganz viele Kollegen, die ich kenne, ich gehöre da nicht dazu, die im Schreibakt, wenn sie an einem großen Projekt sitzen, quasi einen Anschluss Sache haben, um nicht in einem Loch zu versinken, die quasi ohne Schreiben gar nicht leben können und sofort wissen, wenn das die letzte Seite des Manuskripts fertig ist, was das nächste sein wird, weil man einfach Angst hat, in ein Loch zu fallen. Gerade noch ein kleines Stück, München. Tagelang versunken, dann auf dem Fahrrad, langsames Rollen über die Strecke, böse Melancholie. Am Vorabend gemeinschaftliches Spaghetti-Essen der Läufer in einer überdachten Radrennbahn. Ein junger Elektriker am Tisch sagte, er renne auch zum ersten Mal. Er hatte Schuhe amerikanischer Erzeugung an. Nachts kaum Schlaf, morgens Nervosität, wenigstens 4 Stunden würde es dauern, bis ich das Ziel erreichte. Radeln im Regen zum Olympiastadion, wo die Kleider in blauen Müllsäcken verstaut werden mussten. Nochmals zum Klosett, dort standen Massen, wir kamen zu spät. Die erste Gruppe, etwa 1000, war schon durch ein enges Tor geeilt, als uns nach einem Scherengitter die Teilnehmerkarten abgenommen wurden, Fanfarenmusik, 3000 Beine trommelten auf Olympiarasen, erneute Knödelung am nächsten Tor, Minuten verschenkt, dann hinaus durch den Spund. Die ersten Kilometer lachten und redeten der junge Elektriker und ich, unentwegt Unsinn, der Wohltat. Schließlich, als die Teerfluchten begannen Und die Dicken, etwa meines Alters, zu schnaufen anfingen, wurden auch wir schweigsam. Leichter Regen, 10 Grad Wärme, ideales Wetter, was ich damals noch nicht wusste. Ich hatte mit einer Wollkappe vorgesorgt. Außerdem steckten in der Turnhosentasche 40 Mark, 2 grüne Scheine, Fluchtgeld für ein Taxi, falls große Not einträte. Die große Not tritt nicht ein, er läuft dann ganz, ganz viel, unter anderem Island, den Biel-Marathon, das ist ein Nachtlauf, 100 Kilometer nonstop, und er kommuniziert, das hat SWR mal aufgezeichnet, redet dann mit Hermann Hesse, der schon, weiß nicht, 50, 60 oder noch mehr Jahre tot ist. Man kriegt durch Gehirnopiate, sage ich mal, einen leichten Ausrutscher und ist nicht mehr der mit dem Mensch. Also es ist ein wunderbarer Film, wenn man laufen sollte, sollten Sie sich angucken, 100 Kilometer Biel. So. Punkt 4. An dieser Stelle hätte ich Ihnen gerne etwas von Maurice Chappaz, Haute Route, die große Route, große Strecke, vorgelesen. Chappaz, ich habe das erst vor ein paar Tagen von einer Freundin gekriegt, die in der Schweiz lebt, 1916 in Martigny geboren. Chappaz war Alleingeher, auch er alleine unterwegs im Gebirge, mit Skiern, zu Fuß, mit Stiefeln, mit Steigeisen. Er lebt im Wallis, ist seit einigen Jahren tot. Aber vor ein paar Tagen erst, noch neuer als das Buch, fiel mir ein anderes Buch von 2010 in die Hand, Menschen am Berg von Melanie Mühl. Insofern bemerkenswert, es sind Reportagen und sie sollte als Kind, was sie nie mochte, sie mochte das Meer, immer mit den Eltern ins Gebirge mit ihrem Bruder, ist bis heute nicht schwindelfrei, aber entdeckt jetzt langsam, dass sie mit den Bergen was hat. Ihr Freund ist sehr viel in den Bergen unterwegs, sie geht jetzt inzwischen damit. Und diese Reportagen gehen über Bergführer, über einen Tunnelbohrer am Gotthard, sehr kompliziert, und das Verschwinden der Berggletscher, ein Klimaprogramm. Und es geht vor allem über Bergbewohner, die in den Bergen leben und schon immer dort gewohnt haben auf dem Berg. Und ich lese Ihnen ein Stück von der Geschichte von drei Brüdern aus dem Dorf Golzern in der Schweiz. Am Ende entscheidet Gott. Und wir erinnern uns, es geht immer noch ums Laufen, um die Bewegung sozusagen im Gelände, um die Bewegung im Raum. Am Ende entscheidet Gott den Anfang und dann ein Stück aus der Mitte. Auf Golzern leben drei Brüder in drei verschiedenen Häusern. Sie heißen Sepp, Franz und Hans. Alle drei haben die gleichen blauen Augen, weit nach vorn geschoben in ihren Höhlen und von einer solchen Zartheit, dass man sich nicht abwenden mag von ihnen. Alle drei haben auch die gleiche Nase, die schmal und lang gewachsen ist, statt sich in den Gesichtern breit zu machen. Als habe sie Rücksicht nehmen wollen auf die feinen Züge. Älter als 80 Jahre sind die Brüder heute, doch die Jugendlichkeit ist keinem von ihnen ganz aus den Augen gewichen. Jetzt springe ich ein Stück. Es geht um den einen Sohn. Konrad ist 40 Jahre alt, er ist blond und schüchtern, das ist er früher schon gewesen, sagt der Pfarrer. Der ist im Tüfel gar nicht epikreti, sagt die Mutter. Tüfel ist der Teufel. Seit 20 Jahren arbeitet er in der Detwiler AG in Schattendorf. Er hat keine Freundin, kehrt jeden Abend nach Hause zurück an den Tisch der Eltern. Eine Stunde dauert der Weg, wenn die Seilbahn fährt. Sie fährt nicht immer. Dann dauert der Weg 2,5 Stunden. Im Lawinenwinter hat Konrad vor Sonnenaufgang seine Schneeschuhe angezogen und sich eine Lampe um den Kopf geschnallt. So ist er hinausgegangen in die Dunkelheit. Er hätte auch eine Zeit lang bei den Verwandten im Tal wohnen können. Aber das hätte bedeutet, die Eltern im Stich zu lassen, was ausgeschlossen ist. Vor wenigen Tagen war das Abflussrohr in der Küche verstopft. Das hat Konrad repariert. Er repariert den Fernsehapparat, das Radio. Am Wochenende hackt er Holz. Er kauft im Tal ein, schiebt Schnee, holt die Post für das Futter für Sepps Schafe aus dem Futterlager, das einige hundert Meter entfernt ist. Nie, dass er nicht da ist. Ein Gottgeschenk sei das, dieser Sohn. Wollte Franz ja auch seinen Bruder Hans besuchen, müsste er eine Senke durchqueren und den Hang weit hinauf. Er müsste sich einen Pfad im Schnee suchen, der trittsicher ist, und hoffen, dass der Boden nirgendwo vereist ist. Irgendwann käme er auch zur Seilbahn. Von dort führt ein breiter Weg hinaus zum Haus der Jauchs. Ein großes Alpenhaus mit dunklem Holz verkleidet, Platz für drei Generationen. Es ist 1 Uhr mittags, das Schneetreiben ist einem blassblauen Himmel gewichen. Bei Sonnenschein könnte man meinen, Goldsand sei ein harmloser Ort. Peter Jauch steht am Herd, kocht Spaghetti mit Fleischsoße, dazu gibt es grünen Salat. Um den Tisch sitzen Hans, ihr Mann, Beat, ihr Sohn und Agnes, ihre Schwiegertochter, wie an jedem Tag. Die Enkelkinder Nadja und Sandra sind noch in der Schule und Christian, der Älteste, hat vor kurzem eine Lehre als Elektroinstallateur in Amsteg begonnen, von der er erst nach Sonnenuntergang zurückkehrt. Ist das eben der Hansi, Dette? Fragt Hans und nimmt den Feldstecher zur Hand. In der Ferne erkennt man einen dunklen Punkt, der sich Richtung See bewegt. Es ist der Hansi. Der Feldstecher ist immer griffbereit, damit das Wenige, was überhaupt passiert, nicht unbemerkt bleibt. An dieser Stelle könnte ich die Reihe, hätten wir genügend Zeit, gerne fortsetzen mit Wolfgang Büschers Berlin-Moskau. Kennen vielleicht einige von Ihnen. Jemand, der sozusagen gegen die Front der Russen, also um 2003, von Berlin aus, Mitte Berlin, Gedächtniskirche, bis nach Moskau reingelaufen ist. Äußerst abenteuerlich, äußerst gefährlich, äußerst irre. Also ganz tolles Buch. Man könnte auch reden von Johann Gottfried Säume, Spaziergang nach Syrakus, 1802. Oder jemand, den ich sehr, sehr schätze, nicht sehr beachtet, Patrick Leif Fermor und seine Wanderung aus dem Jahr 1933 von Hoek van Holland nach Konstantinopel. Fermor war damals knapp 19 Jahre, Bildungsbürgertum, und hatte sich ein paar Tage vor dem Abitur abgesetzt. Ein Landstreicher, Wallfahrer oder armer Ritter. Die Zeit der Gaben heißt sein Werk und er ist wirklich zu Fuß unterwegs durch dieses 1933er Deutschland. Es sind wunderbare Beobachtungen drin. Er durchquert Mitteleuropa zu Fuß. An dieser Stelle, wenn wir noch, nee, die Zeit reicht nicht mehr. Ich hätte ihn gern noch, ich habe den Volker Friedrich einmal kennengelernt, als er eine Zeitschrift gemacht hat und ich habe einfach geblättert in den alten Sachen, da ist auch eine Passage drin. Also ich habe da auch einen Aufsatz drin, einen Text, wo es um eine Frau geht, die früher auch unterwegs war alleine, also vor 33, was ja äußerst selten war. Aber es gibt, wenn Sie das interessiert, wunderbare Bücher. Eine Engländerin, Gertrude Bell, eine, ich muss gerade jetzt gucken, ich lese es nicht vor. Oder, Marie von Bunsen, einfach die Namen merken, Ida Pfeiffer. Das sind Frauen, die wirklich mit einem Trommelrevolver und einem schweren Roman und Feldstecher und Feldflasche mit Kanu, mit Stock, mit Kamelen, wie auch immer, allein unterwegs waren. Bemerkenswert, finde ich. Ich komme jetzt zum letzten Teil meines Vortrags. Wozu literarische Bildung? Der einfachste Weg wäre, ich würde Ihnen sagen, lesen Sie Dieter Wellershoffs Buch, der Roman und die Erfahrbarkeit der Welt. Das gibt es nicht mehr im Handel, aber wenn Sie es irgendwie kriegen, legen Sie Geld hin und nehmen es mit. Der Wellershoff war bei Kiepenheuer, großen Verlag, oder mittelgroßen Verlag in Köln, Lektor, ist jetzt in Rente, und er hat die Manuskripte, die reinkommen, angeguckt. Und er hat später über 21 Romanautoren geschrieben. Das geht los bei Miguel de Cervantes, Don Quixote, und es endet bei Thomas Pynchon, Gravity's Rainbow, Deutsch, die Enden der Parabel. Über die V2-Rakete, die von Deutschland aus oder Holland aus auf London abgefeuert wurde. Und es geht darum, dass der, ist eine Fiktion, ist ein Roman, es geht darum, dass der Held des Romans, Flothrop, ich bin auf trockenem Mund, dass der immer voraussehen kann, wo die V2 einschlägt, weil es sehr viele Tote und Trümmer und also einfach mörderisch war. Und da sind Romane drin, Faulkner ist drin, also alle großen, Franz Kafka, und er geht sehr unliterarisch an die Romane, an die Autoren ran. Nathalie Sarraute, die einen neuen Stil entwickelt hat, den Nouveau Roman, Jean-Paul Sartre, Dublin, Alexanderplatz, Marcel Proust, à la recherche du temps perdu, der Suche nach der verlorenen Zeit, also alle großen Romane. Aber es ist natürlich, ich habe gerade mit dem Volker Friedrich geredet, verführerisch insofern, weil Sie dann die Romane nie lesen. Sie gucken sich dann und sagen, wunderbar, ich habe alles kapiert. Das sollten Sie später mal einfach, also wenn Sie es kriegen, kaufen Sie es, aber einfach später mal angucken, weil man, glaube ich, dann nicht mehr, das ist so toll geschrieben, selbst fast wie ein Roman, dass Sie gar nicht mehr verlockt werden, sozusagen doch noch die Romane zu lesen, irgendwann oder sich da auf die Suche zu machen. Das Pendant dazu, sozusagen wie so ein Spiegel, das geht natürlich jetzt nicht, weil die Buchrücken, das wäre Uwe Timm, ein Gegenwartsautor, ein Romanautor, der wunderbare zur Studentenbewegung Sachen geschrieben hat, aber auch über den Verlust des Bruders, über, wie heißt er, der von der RAF, hilf mir, in Berlin erschossen war, das Grohlmannstraße. Mit dem war er in der Schule. Aber nein, also sozusagen, das ist, wenn Sie, ich weiß das nicht, wenn Sie in irgendeiner Form literarisch tätig sind, das ist sozusagen ein Buch, wie jemand zum Schreiben kommen kann, wie die Worte sich an einen ran tun, ran klammern und wie man zum Schreiben kommt. Während das ist sozusagen ein Buch der Velasov, wo es darum geht, welche guten Romane gibt es und wie kann man zu diesen manchmal komplizierten Romanen Zugang finden. Nee, ich komme gleich drauf, wenn ich fertig bin. Also, wie gesagt, der Tim, das ist eher eine Sache, die, das Buch heißt Erzählung kein Ende und es beginnt damit, dass er sich Gedanken macht, woher kommt das Wort okay? Wir sagen, Mikrofon aus? Nee, wir haben zu schnell. Ach so, ja. Uwe Timm ist ein Autor, der sozusagen in diesem Buch erzählt, ganz von Anfang an, wie Worte entstehen, wie wir Worte benutzen, ohne zu wissen, woher die Worte eigentlich kommen. Das Wort okay zum Beispiel. Und er hat dann so ein Buch geschrieben, Erfindung der Körper, nee, das Geheimnis der Erfindung der Körper. Also ganz banale Alltagsdinge, die er sozusagen als Themen aufgreift und finde ich wunderbar erzählt. Und das Gegenstück wäre eben der eher Leseband, der Roman und die Erfahrbarkeit der Welt. Ja, also James Joyce, Ulysses, haben wenige gelesen, ist auch ganz toll drin abgehandelt. Aber jetzt nochmal die Frage, wozu literarische Bildung? Darüber würde ich gerne mit Ihnen ins Gespräch kommen. Ich stelle einfach mal so in den Raum 2, 3 Sätze. Ist literarische Bildung nur die Möglichkeit, eine Schiffskatastrophe bequem im Lehnsessel zu konsumieren mit einem Glas Wein? Also wir lesen Titanic, lehnen uns zurück. Enzensberger hat daraus ein Poem auch gemacht, lehnen uns zurück und genießen das, was höllisch, was grausam, was schlimm war und gucken das uns nur an. Oder ist es die Möglichkeit, das Leben in Parallelwelten sozusagen kennenzulernen und beurteilen zu lernen und dabei Imagination und Vorstellung zu prüfen? Wir haben jeder eine eigene Vorstellung. Wenn ich jetzt ein Blatt Papier verteilen würde und Sie sollten diesen Raum beschreiben, in Ihrer ganz eigenen Art, wie Sie das können, wir hätten natürlich 40 oder 30, so viele Leute wie wir sind, Texte auch. Es wäre unmöglich sozusagen, dass wir was Gleiches finden würden. Jeder würde anders beginnen. Also die Imagination und Vorstellung jedes Einzelnen kann im Roman geprüft werden. Wobei man nicht vergessen sollte, es gibt natürlich auch Romane, die sehr als Sprachspiel arbeiten. Das heißt, wo der Inhalt, der Fortlauf der Handlung, der Plot, gar nicht so im Vordergrund steht, sondern oft eine Spielerei stattfindet, Schönheit, die auch verführen kann. Und Lesen, finde ich, kann in Zustände hineinführen, die unsere Psyche und unser Leben im konkreten Fall sehr hart zusetzen würden. Wenn Sie Franz Kafka lesen, wenn in die Brust eingeritzt wird, eintätowiert wird, das ist eine dermaßene Härte. Oder ganz banal, Odradek, also eine Zwirnspule, die zu reden beginnt, die kommuniziert. Es sind dermaßen verrückte Dinge, auch körperlich, psychisch hart, das können Sie nachlesen sozusagen und können Ihre eigene Gefühlswelt dazu in Position bringen. Ich komme nochmal zum Anfang zurück, dann bin ich auch am Ende. Literarische Bildung, Kiesgrube oder Fundament, hieß unsere Überschrift. Ich vermute eigentlich, es ist beides, wobei die Fundamente eher schmal sind und sozusagen flexibel, biegsam, wie bei einer Brücke. Sie sind nicht starr und nicht schwer. Eher fällt mir ein ganz, ganz anderes Bild ein und ich hätte die Überschrift eigentlich ändern müssen. Für mich persönlich ist literarische Bildung ein unvollkommener Webteppich, ein Kelim-Fetzen. Im Ausmaß gigantisch besitzt er großartige Muster, schadhafte, auch fehlerhafte Stellen und vollkommen leere Stellen. Er ist schön, rätselhaft, unvollkommen zugleich. Wenn wir diesen Teppich, also die Literatur, die Romanliteratur, zu lesen verstehen, durch Gedichte, Romane, Geschichten, dann sehen wir auch, wo unsere Textur, wo unser Beitrag, unsere eigene Schrift einsetzen könnte. Aber dazu müssten wir lesen. Ich sage, müssten wir lesen und verstehen. Erst dann können wir beginnen mit dem Schreiben. Fangen wir an. Vielen Dank. Thank you.
Ja, herzlichen Dank, Karl-Heinz Kluge. Ich nehme mal an, Sie haben eine Menge Ideen und Gedanken und werden jetzt nach einem Anfang suchen für ein Gespräch miteinander. Ja, haben Sie Fragen an unseren Referenten, Anmerkungen, Hinweise? Oder sollen wir mal wieder das Aufwärmspiel spielen und vorne Ping-Pong machen, bis Sie dann einsteigen ins Gespräch? Du hast ja ein Beispiel im Grunde herausgepickt, wie man sich eine Schiene der literarischen Bildung vornehmen kann, indem man ein bestimmtes Sujet wählt.
Ganz genau.
In deinem Fall, den du geschildert hast, eben in Bewegung sein.
Ganz genau.
Es gibt natürlich Milliarden anderer solcher Sujets. Was wäre eins für Sie als, also ich wende mich jetzt an die Studenten, denken Sie, es gibt für Sie als Generationssujets, das wäre nämlich, finde ich, auch ein spannendes Thema.
Ja.
Es ist, das eine ist, dass es Individuelle gibt, aber es glaube ich, gibt es auch Zeitgebundene, ja? Also die an eine Situation oder eine Generation gebunden sind. Ist da was, was Ihren Neigungen, Ihren Interessen nahe kommt? Schwierige Frage wahrscheinlich.
Ich würde ganz gern mal nicht stellvertretend, das finde ich immer schlimm, aber vielleicht haben Sie im Feuilleton oder in den Zeitungen verfolgt vor ein paar Wochen, Monat, zwei Monate schon, diesen Roman Axolotl, Hegemann, hieß die junge Frau, 17, noch keine 18. Das wäre ja auch ein Thema, also durch die Blogs im Internet, Diskothekenbesuche der härteren Gangart, Lebeart. Und sie hat das sozusagen gemacht und hat es stellvertretend und sehr, wie ich finde, inzwischen unredlich vorgeführt. Und also das wäre ja auch ein Thema sozusagen, die ganz banal gesagt Freizeitgestaltung von Leuten ihrer Generation, die sicher eine ganz andere ist, als meine das war. Aber das wäre zum Beispiel ein Thema, was ich einfach, wobei man dann fragen müsste, will man 200 Romane oder Erzählungen über die Diskothekenbesuche lesen, aber das wäre zum Beispiel was. Wobei das sehr früh, Reinhard Götz fällt mir ein mit Irre, der hat das sehr früh angesetzt, vor Jahren schon, und Nummern besser einfach. Aber das wäre ein Thema zum Beispiel.
Da steckt ja noch ein anderes Thema in dieser ganzen Debatte dahinter, bei dieser jungen Dame, nämlich der des ungenierten Ideenklaus. Ne? Sie hat ja sehr viele Passagen im Grunde übernommen, Worte, zitiert. Ja. Der Vorwurf war, sie waren noch nicht mal montiert. Das wäre ja noch eine literarische Technik wieder, die sehr altbekannt ist, sondern einfach nur übernommen, nicht kenntlich gemacht und nichts daraus gemacht, außer es eben aneinander zu reihen. Würde ich mal sagen, kann man der das noch vorwerfen? Ich meine, wir bedienen uns ja alle aus diesem großen Maul des Internets mit Hausarbeiten oder anderen Ideen, die man so herausklaut. Vielleicht ist das ja zum Beispiel ein Generationenthema. Tun Sie sowas so unter uns? Jetzt schon mal ein paar Ideen gefunden und einfach genommen. Ja, das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Hinweis, dass die Inspiration legitim ist, aber die Kopie nicht. Es gibt Leute, die sich mit Literaturgeschichte beschäftigen, die sagen im Grunde, sagen eigentlich alle immer nur noch das Gleiche. Ja, die Geschichte ist immer die gleiche seit Homer. Aber naja gut, wir erzählen sie eben immer wieder neu und anders.
Wir erzählen sie neu und wir erzählen sie sozusagen mit unserer eigenen Sprachmächtigkeit oder mit der eigenen Zurückgenommenheit. Es gibt Leute, die ja, ich sag mal, Kahlschlag, also die sehr reduziert erzählen in ihrem Sprachreichtum. Es gibt Leute, wenn Handke die einfach die Sätze an der ganz langen Leine laufen lassen. Also ich denke, es ist immer noch, wobei ich hier vielleicht am falschen Ort bin, zu sagen, etwas verfassen, etwas schreiben hat was. Also ich mache ganz oft auch kreative Schreibwerkstätten für Leute, die in technischen Berufen arbeiten, die einfach merken, das ist natürlich keine Gebrauchsanweisung, damit zu verfassen, mit der Art zu schreiben, aber es macht einfach Spaß. Macht einfach Spaß. Aber das ist vielleicht der falsche Ort hier. Aber ich denke schon, das stimmt, also die Themen werden sich nicht grundlegend. Es geht immer wieder um Liebe, es geht um Trennung, es geht um Mord, es geht um die Familie, die auseinanderfällt und zusammengehalten werden soll. Und es sind immer die gleichen Themen. Also ich denke, es ist nichts. Oder es geht darum, jemanden in den Senkel zu stellen, zu sagen, du hast das. Also es sind eigentlich immer wieder Gerechtigkeit, wie auch immer auf dem Papier. Aber es sind, ja. Aber nichtsdestotrotz gibt es im Moment sicher in Deutschland 20 Leute, die anfangen, beschlossen haben, wir fangen an zu schreiben. Mhm. Bin ich sehr sicher.
Ich glaube, es gibt für diesen, für diesen Hinweis keinen falschen Ort. Und da muss ich natürlich sofort aufschreien. Ne? Ich habe immerhin eine Professur für Schreiben. Das scheint wohl ein Ort zu sein, an dem das zumindest mal die Idee gab, es wäre ein richtiger Ort dafür. Ich bin mir allerdings auch nicht so ganz sicher. ja, aber ich meine, das ist ein bisschen ein anderes Thema. Ja. Schreiben ist nicht nur literarisches Schreiben, nur in Anführungszeichen. Ganz es gibt klar. Viele, viele Möglichkeiten und Arten. Bei fast allen anderen, lassen wir mal für einen Moment das literarische Schreiben ja. als Ausnahme gelten, alle anderen Weisen des Schreibens bilden ihren Alltag ab. Jetzt als Student oder Professor, später im Beruf. Ein Gutteil unserer Kommunikation, ob Sie es glauben oder nicht, verläuft schriftlich. Also auch in Unternehmen, in Organisationen und so weiter und so fort. Und da wird es dann schon wieder ganz interessant, auch wenn man gar nicht unbedingt in den Musentempel will und Dichter werden möchte. Aber von den Brüdern kann man ja eine Menge lernen, nämlich ja. wie man es macht. Ja? Und das wäre vielleicht auch ein Grund, sich mit Literatur zu beschäftigen und sich literarisch zu bilden, auch wenn man denn nicht unbedingt Dichter werden möchte, vielleicht Anregungen zu bekommen, wie können die das? Das war übrigens ein Antrieb für mich, Germanistik zu studieren. Nicht unbedingt, um selber zu schreiben, das war auch ein bisschen, ich gestehe es, mit dabei. Aber ich wollte eigentlich... Und ich erhoffte mir von solch einem Studium, dass mir jemand sagt, wie die das machen. Wie geht es, dass ein Schriftsteller, der doch die gleichen Worte hat wie ich, nicht mehr oder vielleicht ein bisschen mehr, aber nicht, bewegt sich in der gleichen Sprache, wie funktioniert das, dass er mich rühren kann, dass er mich berühren kann, dass er mich traurig machen kann oder mich amüsieren kann, dass ich lachen muss und so weiter. Wie macht er das? Der macht es ja mit einem gewissen Kalkül. Er macht es ja so, dass es nicht nur bei mir funktioniert, sondern bei anderen auch. Vielleicht nicht immer bei jedem an der gleichen Stelle, aber doch im Kern so. Wie geht das? Wie kann man das tun? Nun gut, jetzt verlieren wir uns in unseren Themen. ja, befragen Sie den Dichter, wie es geht. Da steht einer.
Von A bis Z, aber vom Aufräumen bis zum Schlafen.
Ja, ja, ja. Der richtige Flugweg. Ja, 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 ja. Sie haben recht, Sie haben recht. Also, ich habe da auch keine Erklärung. Also, ich denke, vielleicht sind wir immer mehr. Wo soll ich anfangen? Das fängt halt schon bei den Kinderbüchern an. Also, ich habe kürzlich wieder mal gehört, es gibt ganz, ganz viele Eltern inzwischen, die ihre Kinder nicht mehr dahin kriegen, dass sie vorgelesen bekommen wollen, was früher für Kinder ganz selbstredend und wichtig war, dass die Eltern, Vater, Mutter vorlesen abends oder man sitzt am Tisch noch zusammen nach dem Abendessen, Kinder müssen ins Bett, man redet noch zusammen, das entfällt und unser Leben, ich sage jetzt unser, also das Leben sozusagen in der westlichen Situation wird immer mehr zerteilt, segmentiert Und dadurch entfallen so Sachen, die sich abends nochmal nicht an den Fernseher setzen und sagen, nee, jetzt lese ich mal ein Buch oder gucke mir ein Buch an. Auch für die Kinder entfällt. Das entfällt ja sowieso mit 14, 15. Ja, die Leute sagen, will ich nicht mehr Schule und so, alles weg. Aber so in den frühen Jahren entfällt es schon. Ich glaube dann, dass da Nischen entstehen für solche Beraterliteratur, dass die Leute dann denken, wie könnte ich denn mein Leben organisieren, wie könnte ich denn das? Ja, und da gibt es natürlich ganz viele Leute, die dann dazu ein Buch schreiben. Das ist ein Markt, ja. Und ich glaube einfach, dass so unser Leben immer mehr zerhackstückt, segmentiert wird und dass das sozusagen für jeden Schnitt, den wir so zerteilen, Lebensberaterliteratur. Aber wenn Sie, also mir fällt gerade James Joyce ein, der Anfang, mein Englisch ist nicht so, das heißt Englisch, aber da heißt, das Rasiermesser lag vorm Spiegel über Kreuz. Irland ist ein sehr katholisches Land. Sie haben mit dem ersten Satz oder mit dem zweiten Satz, Stephen Dedalus, rasiert sich auf so einem Turm, auf so einem Steinturm, so einem Wachturm, so einem ehemaligen, und Sie haben sofort ein Bild über Irland mit seinem Katholizismus, dass das morgen sofort losgeht mit dem Katholizismus, mit dem Katholischsein. Ja? Und da brauche ich keine Lebensmoral sagen, soll ich gläubig sein, nicht, sondern das ist ein Thema bei Joyce, der da radikal mit umgeht und sofort damit einsetzt, auf den ersten Seiten. Dann brauche ich keine, also in der Zeit brauchte ich keine Beraterliteratur, soll ich gläubig sein, hat es Christentum was, hat es nichts und so. Da wird es sofort thematisiert, aber nicht als Beraterliteratur, sondern wirklich in einer wunderbaren Fiktion, mit einer ziemlich neuen, damals absolut neuen Sprache, Literatursprache, Erzählsprache. Und da hätte so eine Beraterliteratur gar keinen, aber Sie haben recht, das ist einfach ein Markt, damit ist Geld zu machen. Auch was ich am Anfang lies ganz oft die Süddeutsche Zeitung, keine Werbung, aber die haben auch diese unzähligen Arbeit, die besten 20 Filme, die besten 20 Romane. Es gibt mehr als 20 gute Romane, wissen wir alle, brauchen wir nicht uns vorschreiben lassen, die besten 20. Aber das ist auch so ein Beraterdingens, zwar etwas verfeinert, aber es ist auch nur Beratung, ja? Weil die Leute immer Zeit haben zu sagen, ich interessiere mich fürs Meer, lese ich Daniel Defoe, lese ich Crusoe, lese ich Moby Dick. Man könnte sich ja selber einen Weg suchen und sagen, ich interessiere mich fürs Meer, fürs Wasser und beginne jetzt mal so in der Richtung zu lesen, was mit dem Meer, fallen jetzt viele nicht ein, aber gibt es ganz, ganz viel Literatur, die mit dem Meer zu tun hat. Seriöse Literatur, gute Literatur, spannende Literatur. Ja? Und wir lassen uns vorschreiben, was wir zu lesen haben. Bitte schön. Ja. Also müssen wir, haben Sie sicher recht, müssen wir hinterhergehen. Also ich mag diese Zeitung, das Föhnendorf vor allem ist für mich wie täglich Brot, aber ich hasse das wirklich, weil dann Leute zu mir kommen und sagen, soll ich das kaufen? Sage ich, du, probier doch selber erstmal an dir aus, was dir gefällt. Gell? Oder Sie sind ja technisch vielleicht zum Teil tätig, Stanisław Lem, Pole, der ganze Kyberneliger, es gibt so tolle Sachen und die finden Sie gar nicht in der Süddeutschen, in dieser Reihe, gell? Das fällt alles hinten runter, das ist schlimm eigentlich, ja? Aber Sie haben recht, also keine Frage.
Ich würde einen Vorschlag machen, eine These, um Ihr Einwand oder Vorwand ein bisschen aufzugreifen, zu erläutern. Ich glaube, du hast gerade etwas gemacht, was heute nicht mehr üblich ist. Du hast den ersten Satz von Joyce genommen und du hast eine Übertragungsleistung hergestellt. Du hast interpretiert, du hast gedeutet. Ja? Du hast gezeigt, was man aus diesem ersten Satz herauslesen kann. Dieses Leseerlebnis muss nicht jeder haben. Nee. Ne? So, das ist das typische Leseerlebnis eines geschulten Lesers, ne? Der in der Lage ist, ein Angebot eines Schriftstellers zu interpretieren, zu deuten, zu sehen, dass da mit Symbolen gearbeitet wird, dass sozusagen das Eigentliche nicht im Satz steht, sondern zwischen den Zeilen, ja? Dass das Gemeinte nicht ausgesprochen wird, sondern nur angedeutet wird, hingehaucht, erahnt werden kann und so weiter. Und diese Übertragungsleistung, die Deutungskunst, die Interpretationskunst beim Lesen, muss man ja lernen. Ja? Hermeneutik, die Theorie dazu. Genau, ja. Hermes, der Götterbote, brachte nicht nur die Botschaften den Menschen, sondern die sprachen ja nicht die Sprache der Götter. Er übersetzte und deutete sie. Ja, das war die Aufgabe von Hermes. Nicht primär die Botschaft zu bringen, hier, ich habe den Brief, bin der Postbote. Nein, er hat die Botschaft gedeutet, ausgelegt. damit sie verstanden werden kann. So, also die Hermeneutik, Kunst des Verstehens, des Deutens, des Interpretierens, die muss man lernen, auch als Leser. Ne? Ja. Und genau dann, wenn Leute Übertragungsleistungen nicht mehr selber leisten können, erbringen können, dann hilft ihnen sozusagen Orientierung, wie man sie sich herausdeuten kann aus der Literatur nicht, sondern dann will man an die Hand genommen werden. Dann will man gesagt bekommen, wie es geht. So ist es, so musst du dich verhalten, dann wird's was. Diese Offenheit, die jeder interpretatorische Diskurs sozusagen erstellt, die ist manchen unheimlich. Die hält heute vielleicht nicht jeder mehr aus. Der will an die Hand genommen werden und will gesagt bekommen, wo es lang geht. Und das tut Literatur so nicht. Literatur lässt ihnen Raum. Ja, manche finden das schön, wenn ihnen Raum gelassen wird. Manche können damit nicht umgehen. Nun gut. Also ein Versuch, es zu deuten.
Ja, es geht natürlich auch weiter. Es gibt diese Literaturreise, also dass die Leute Schauplätze besichtigen wollen. Nicht jeder hat das Geld, dann sagen wir nach Dublin zu fahren, um auf Joyces Spuren zu wandeln und Guinness zu trinken für teures Geld. Aber das ist auch eine Sache, die da unmittelbar dranhängt, ja, dass einfach Schauplätze oder das Buddenbrookshaus in Lübeck. Also es gibt so viele Schauplätze, die irgendwann mal real oder halb real, fast real waren. Und da werden Leute dann ja wie am Gängelband durchgeführt, durchgeschleust, wobei es Grenzen hat. Also Döblins Alexanderplatz gibt es, wird es so nie mehr geben als auf alten, etwas stichigen Fotos. Aber das ist auch so eine Sache, wir statt unseren eigenen Geist, den wir alle haben, zu sagen, wir gucken uns das selber an. Wir haben unsere eigenen Bilder, unsere abrufbereiten Dias, unsere Bilder im Kopf, brauchen wir immer anscheinend jemanden, oder nicht wir, aber viele, die da quasi an der Hand genommen werden wollen als Erwachsene und nochmal durchgeschleust werden wollen.
Ja. Weil früher war es wirklich, dass jedes Bild einen Titel hatte. Aber ich bin häufig bei Ausstellungen und ich komme immer häufiger dazu, dass die Bilder einfach keinen Titel haben.
Ah, ohne Titel. Also
jedem selber überlassen.
Ja. Also ich behaupte schon, also ich habe, das ist vielleicht ein bisschen privatistisch, aber ich sage es trotzdem, ich komme aus keinem Bildungshaushalt. Mein Vater war Kraftfahrzeugschlosser, ich hatte Volksschule 9 Jahre, bin nach Berlin danach, ich habe eine Lehre gemacht, 3 Jahre, bin nach Berlin. Und habe dann so nach der mittleren Reife gemerkt, auch auf der Abendschule, da gibt es Literatur und habe wirklich, unserem Lehrer hätten sie, ja, ich habe völlig anarchisch, völlig wild gelesen. Döblin neben Sartre war damals, Camus neben Erika Runge, Bottrop, also völlig alles gemischt, das war die reine Anarchie. Aber ich habe mir dann relativ schnell, oder habe gespürt, sozusagen nur gespürt, es war ein Gefühl, was kommt dahin, was da, und habe dann so meine eigene Reihung gemacht, die war sicher nicht stimmig und ich hätte damit nicht irgendwo öffentlich auftreten können, aber ich habe für mich relativ schnell gemerkt, was mir gefällt, was ich auch nicht verstanden habe, musste ich zweimal lesen, immer noch nicht verstanden, aber man kann das, ich behaupte wirklich, man kann das, wenn man lesen kann und also aufnehmen kann, kann man sich selber das Handwerkzeug, es ist Fleiß, es ist Lesefleiß und es ist ein bisschen Ausdauer, aber mehr auch nicht, ja, man kann sich wirklich, und dann kann man in Gespräche, was ich vorhin gesagt habe, in Gespräche kommen mit anderen, mit Kommilitonen, mit Professoren, und ohne Scheu reden über das, was ich auch nicht verstanden habe, wo ich denke, verstehe ich das so richtig? Wobei manchmal die Sache einfach nur eine Frage der Anmutung ist, man hat ein gutes Gefühl und sagt, das reicht mir erstmal, ich muss gar nicht bis in die tiefste Tiefe rein und sagen, habe ich dieses Gespräch jetzt zwischen, weiß nicht, Kafka und dem Vorsteher am Schluss verstanden, ist das so richtig? Dann liest ich nochmal. Ja, man hat ja Zeit. Das ist ja nicht was, was sofort abrufbar sein muss. Literatur ist Genuss auch oder ist Ausdauer, ist lange Zeit. Gell? Und ich lese nochmal. Manchmal lese ich, sage ich, nee, ich lese gar nicht, halbes Buch, fertig. Das wird nichts. Gell? Das interessiert mich, ist nicht mein Thema oder es ist nicht meine Sache. Es geht mich nicht an. Vielleicht einen anderen. Also Literatur schon auch, oder Literatur lesen ist auch ein Spiel, aber es ist auch so eine Sache, ein ernsthaftes Spiel irgendwo, wo man dann sagt, jetzt will ich es wissen. Jetzt, wie funktioniert das? Ein Beispiel dafür, wenn Sie Peter Weiß mal gehört haben, den Namen, der hat einen riesen dreibändigen Opus, die Ästhetik des Widerstands. Weiß war ein strammer Kommunist, der lebt, war in Schweden, war Jude, wo der Volk war in Schweden, ist in Schweden, hat am Anfang auf Schwedisch geschrieben, später in Deutsch. Und dieser Roman, der geht darum, wie kann Kunst, also Bildhauerei, Malerei, Literatur vor allen Dingen auch, wie kann das Kraft geben, um dem Faschismus zu widerstehen. Und im ersten Band, ganz am Anfang, gibt es eine, ich muss Bill ausholen, jetzt gibt es eine leere Küche im Wedding, Arbeiterbezirk, und er besucht diese Wohnung nochmal, schaut in die Fabriklandschaft Richtung Bahnhof Wedding. Der Vater ist schon in der Tschechei und der sitzt so da und ist ein ganz realistischer, ganz geradliniger sozusagen, strammer, kommunistischer, ich übertreibe jetzt, Roman. Plötzlich, er steht so an der Fensterbank und die Küche ist vollkommen leergeräumt, schaut auf das Linoleum und irgendwann sieht er, es gibt einen Riss im Linoleum, die Dielen brechen auf und aus den Dielen, die kommen weg, kommt das Gesicht des Vaters, der Oberkörper richtet sich auf. Er geht zurück an die Fensterbank, der Vater hat dieses Werk und diesen Dreck im Gesicht, den Staub, kommt hoch, will zu ihm, er kippt über die Fensterbank raus und fliegt wie ein Engelsflug. Im Engelsflug über den Wedding schaut sich nochmal die Landschaft an, kommt zurück. Das ist in der gleichen Sprache erzählt, aber dermaßen famos und präzise und genau, also mich hat es beim ersten Mal gefroren und landet wieder in der Küche und man sieht nur noch den Riss im Linoleum. Also das reine Phantasma, der reine Surrealismus, aber ist in einem ganz realistischen Roman erzählt. Und wenn sie sowas hinkriegen, also ich fand das großartig. Reich Ranitzky hat natürlich gelacht und gesagt, was soll das? Gell? Aber das ist sozusagen Abschied nehmen von seiner Heimat. Ja? Und dann geht er weg in den Untergrund, zwei Bücher weiter. Aber diese Szene eben, so in einem leergeräumten Raum zu stehen, plötzlich sowas imaginieren, hochholen zu können und die Leser mitzuziehen, finde ich großartig. Und das würde jeder, wenn man das lesen würde, würde jeder verstehen und sagen, klar, hab ich kapiert. Ja? Und das ist ein ungemein starkes Gefühl, was beim Lesen da hochkommt. Und da brauchen Sie auch, da braucht man keine Ratgeberliteratur mehr. Dann sagt man, es geht nämlich darum, dass der Vater ein SPDler war und der Sohn ist KPD. Und es geht darum, so die gemeinsame Front zu finden, die nicht stattgefunden hat. Und es wird mit diesem Bild des Aufbrechens und der Vater völlig verstaubt und sprachlos auch. Und der Sohn hat vor dem Vater die Sprache, der Sohn beginnt zu reden, der Vater ist stumm. Und man weiß wirklich nicht zum Schluss, war das nur ein Phantasma, eine Einbildung, eine Verrücktheit oder was war da? Absolut grandios.
Nun gut, haben Sie noch Anmerkungen, Fragen? Wenn nicht, dann würde ich für beides plädieren, für Ausdauer bei den literarischen Vergnügungen und für die Steigerung der Kennerschaft. Das kommt dann nämlich auch. Ich zitiere gerne den Satz eines Golfprofis, der dann mal sagte, komisch, je öfter ich spiele, umso besser werde ich. Je mehr Sie lesen, umso mehr Vergnügen werden Sie daran finden. Vielleicht am nächsten Montag dann wieder Vergnügen bei dieser Reihe. Ich danke Karl-Heinz Kluge und Ihnen einen schönen Abend.
Das Gleiche von mir. Dankeschön.